Textlesung ist aus Matthäus 28, Verse 1 bis 10. Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Nach der Übersetzung von Luther ist überschrieben Jesu Auferstehung. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab und mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Soweit das Wort Gottes.
Ich habe mich mega gefreut, heute Morgen zusammen zu feiern und der Gott einerseits mit Essen zu ehren, mit dem, dass wir die Schöpfung geniessen dürfen und ihn anzubeten für seine Grösse. Die Bibel ist ein mega geniales Buch und sie hat so einige rote Linien, die von Anfang bis Schluss sich durch die Bibel durchziehen. Und eine Linie, so wie ein Grundgedanke, wo man findet, die sehen wir in der Ostergeschichte, die wir heute gelesen haben, die vom Anfang weg von der Bibel immer wieder erscheint und da wie mega aufblitzt, also am Ostermorgen. Es hat außergewöhnliche Formen vielleicht angenommen, so in unseren Ohren im 21. Jahrhundert, aber es hat Christen gegeben, die haben diesen Grundgedanken aufs Herz genommen und auf spezielle Art und Weise umgesetzt. Sie sind anfangs vom 20. Jahrhundert gewesen und bekannt worden als Einwegchristen. Das sind Christen gewesen, die haben alle ihre Haben gut aus, was sie kann, in einen Sarg gepackt und haben eine einfache Fahrkarte gelöst in ein Land, wo sie haben wollen, den Menschen dienen und ihnen von Jesus erzählen. Warum haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie wieder zurückgehen. Darum Einwegchristen. Sie sind gegangen. Das ist so der Grundgedanke, wo sie gesehen haben in der Bibel und wo wir hier an Ostermorgen sehen. Vers 7 sagt der Engel als erstes zu den Frauen, die kommen zum Grab, sehen den weggewälzten Stein, sagt ihnen: Geht hin und predigt meine Freunde. Dann Vers 10, gehen sie in voller Freude, sie sind langsam gekommen, sagt unser Text, und mega schnell gegangen. Und wie sie unterwegs sind, noch im Garten, erscheint ihnen Jesus. Und wiederum, er sagt ihnen was? Gehen jetzt hin und predigt meine Freunde. Und dann sagt er noch im Vers 10 ebenfalls, und sagt ihnen was? Geht auch ihr hin nach Galiläa und dort werdet ihr mich sehen. Also mit dreimal in unserem Text die Botschaft von der ganzen Bibel wird zusammengefasst. Geht hin, bewegt etwas. Das ist der Grundauftrag, der da drinnen ist. Das Erste, der Auftrag, der da die Frauen erlebt haben am Sonntagmorgen, am Ostermorgen, früh, in aller Frühe. Und dann haben sie wie zwei Gründe bekommen, was ihnen Kraft dazu gegeben hat. Sie haben eine Verheißung bekommen und sie haben die Verheißung erlebt. Lasst uns die drei Sachen anschauen. Also der Auftrag, den sie bekommen haben, die Verheißung und das Erleben von dieser Verheißung. Zuerst also, die Frauen werden vom Engel, werden von Jesus unmissverständlich darauf hingewiesen, gehen weg. Da braucht das Neue Testament, die Bibel, ein ganz spezielles griechisches Wort, das sonst eigentlich nur von Jesus gebraucht wird, wenn er die Leute geheilt hat und am Schluss gesagt hat, so, pack jetzt seine Sachen und geh weg. Im griechischen Umfeld, also in Griechenland und im ganzen Römischen Reich, wo man Griechisch geredet hat, hat man das Wort gebraucht, um zu sagen, so, jetzt pack deine Sachen, jetzt los, schü. Wir finden es nur bei den Heilungsberichten von Jesus und da am Ostermorgen, wo Jesus der Frau begegnet und sagt, jetzt geht, packt eure Sachen, legt los. Vorwärts, es gibt ein Ziel, es geht vorwärts. Und das ist der Grundgedanke, den wir durch die ganze Bibel durchfinden. Immer wieder kommt das, die Aufforderung, geht jetzt. Ihr könnt die erste Seite der Bibel aufschlagen, Kapitel 1, Vers 28. Zwei Menschen begegnen Gott und was sagt Gott zu ihnen? Geht, bebaut jetzt den Garten, dann pflegen, macht euch untertan. Dann kommt der Abraham. Es ist das, immer wenn Menschen Gott begegnet sind und Gott sich offenbart hat in seiner Herrlichkeit, was hat er denn gemacht? Er hat sie gesendet. Der Abraham, 1. Mose 12, Vers 3, begegnet Gott und Gott sagt ihm, geh aus seinem Land, geh aus seiner Verwandtschaft, geh aus seiner Familie. Der Mose, 2. Mose 3, begegnet mit 80 Jahren das erste Mal Gott. Was sagt ihm Gott? 2. Mose 3, geh zum Pharao. Der Jesaja begegnet Gott in Jesaja 6. Und Gott sagt ihm, wen soll ich senden? Wer soll für mich gehen? Und der Jesaja klopft auf seine Brust und sagt, da bin ich. Ich will gehen, send mich. Es ist die Botschaft, die wir durch die ganze Bibel durchfinden. Bei uns im Text, Vers 7, Vers 10 und ganz am Schluss, Vers 28, der letzte Vers vom Matthäus-Evangelium, da erscheint Jesus nochmal allen Freunden, die er hatte, allen Anhängern, und er sagt ihnen, geht jetzt in die ganze Welt. Es ist so eine Art, der Go-Befehl ist der Lieblingsbefehl von Gott. Der Klaus Eickhoffer war Evangelist in der lutherischen Kirche, und er hat ein geniales Buch geschrieben. Und er sagt in diesem Buch, wenn man möchte, die Bibel zusammenfassen, in einem Satz, die Bibel ist Sendungsrede. Sie schickt uns immer. Sie holt uns zu Gott, aber dann katapultiert sie uns weg. Und er sagt, die Bibel ist eine Art wie etwas, das uns radioaktiv macht. Beziehungsweise Begegnung mit Gott, wo wir in der Bibel bei Personen sehen, unsere eigene Begegnung mit Gott, die macht uns radioaktiv. Die sendet uns, die schickt uns voran. Der Elia, der ist ins Erzfeindel, also zu seinen Finden gegangen und hat ihnen von Gott erzählt. Die Jeremia, der ist nicht nur in den Tempel gegangen und in den Königspalast, sondern auch ins Quartier, wo Ausländer gekommen sind und hat ihnen von Gott erzählt. Der Jesaja, der ist gegangen und hat äthiopische Gesandte von Gott erzählt. Und schlussendlich hat er ein Buch geschrieben und hat damit die Weltmission begründet. Jesus hat seine Leute gesammelt und das sind gewöhnliche, die meisten sind einfache Fischer, Bürger gewesen und es hat noch ein paar außergewöhnliche und Kauzen unter denen. Und er hat die ausgesendet in die ganze Welt. Das waren Menschen, die im Normalfall nie weiter als 50 Kilometer weg von daheim wären gekommen. Die Fischer, die haben immer, sie sind gestorben und sie sind ja zuerst lebendig geworden natürlich, auf die Welt gekommen und gestorben, immer in Sichtweite vom See Genezareth. Und er sendet die, er schickt sie. Schickt sie die ganze Welt. Petrus, der Fischer, landet in Italien. Der Jakobus kommt bis Asien. Der Johannes geht bis auf Spanien. Und der zweifelnde Thomas, dem hat man immer so einen Schuh machen. Oder die anderen Jünger haben ihm immer ein bisschen eins müssen geben, der bei allem zweifelt hat, auch bei der Auferstehung zweifelt hat. Wo man denkt, also kommt er überhaupt irgendwo auch noch über seinen Zweifel raus? Der hat es bis nach Indien geschafft. Sie sind alle gesendet worden. Sie sind gegangen. Und ich komme zurück zu unseren Einwegchristen. Da hat es Peter Milner gehabt, ein Engländer. Der hat das gemacht, er hat seinen Sarg gepackt, verschifft, hat die Fahrkarte gelöst, noch ohne Flugzeug, und ist in die neue Hebriden gereist, im Pazifik, in einen Stamm mit Kopfjäger. Alle, die vor ihm dorthin sind gegangen, sind umgebracht worden. Und er hat gewusst, ich möchte denen von der Größe von Gott erzählen. Ich gehe dorthin. Er hat 35 Jahre dort gelebt, ist dort in einem normalen Tod gestorben. Und dann haben die Einheimischen ihn beerdigt. Und auf seinen Grabstein haben sie eingraviert, wo er gekommen ist, da hat es kein Licht gegeben. Und wo er gegangen ist, da hat es keine Dunkelheit mehr gegeben. Die haben gebrannt. Die haben ein Halligen gehabt, wo mich fasziniert, wo mich beschämt auf meine Art und Weise. Wo ich sehe, die sind radioaktiv gewesen. Die haben etwas erlebt. Und sie haben zwei Sachen gehabt. Sie haben eine Verheißung bekommen und sie haben die Kraft von dieser Verheißung erlebt. Und das ist so unser Wunsch auch als Gemeinde, unser Wunsch als Kirche, dass wir von dem Feuer für Gott angesteckt werden. Wir müssen es auch zuerst erleben, dass wir berührt werden. Wenn wir von innen raus uns motivieren, irgendwie, dann kommt es nicht gut. Wir müssen zuerst selber Gott gesehen und geschmeckt haben. Erlebt, wie gross und gut das er ist. Und das haben wir so gesagt, das möchten wir in diesem Jahr auch wieder so, wie auch nochmal neu uns zusprechen. Das ist unsere Vision, das möchten wir selber. Wenn du Christ bist, dass du nochmal neu erfassen darfst, was es überhaupt heisst, Christ zu sein. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du plötzlich erleben darfst, dass Jesus dir begegnet. Wir möchten das als Gemeinde pflegen, das berührt sie, um von dem weiterzugehen. Und vielleicht ist es gut, dass wir das mal in unseren Kreisen machen. Und wir haben so ein kleines Mitbringsel, das euch daran erinnern soll. Es ist so ein bisschen wie die Einladung, auch wenn du Latte Macchiato überhaupt nicht gern hast, das zu nehmen und so mit dem Gedanken, ich möchte gesendet sein in meinem Leben. Ich möchte auf jemanden zugehen, einen Schritt machen, jemanden einladen zum Mittagessen. Letztes Jahr haben wir eine Fondue-Begegnung gemacht, wo man sich hat können eintragen, Listen, dass man so ein neue kennenlernt und alte und solche, die man gar nicht gemerkt hat, dass sie überhaupt da sind. Und heute möchten wir es ein bisschen anders machen. Möchte dich einladen, nimm so ein Kärtchen, nimm so ein Latte Macchiato. Wenn du selber nicht isst, um das geht es eben gar nicht, oder trinkst. Es geht darum, nimm den und fass dir wie das Herz, mal, ich möchte auf jemanden zugehen, wo ich noch nicht so Kontakt habe unter uns. Jemand Neues. Jemand einfach mal spontan am Sonntag zum Mittag einladen. So wie einen Schritt machen. Vielleicht kann es auch sein, dass du sagst, oh mein Gott, meine Kochkünste würden den anderen gerade auch ohnmächtig umfallen lassen, so wie die Soldaten, die vom Engel getroffen sind worden. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Geh zusammen, geh das Billard spielen, mach irgendetwas, was du handwerklich mit dem kannst machen. Bau etwas. Und ich möchte das durchgeben und ich lade dich ein, nimm so eins. Nimm so eins, klebe es vielleicht an den Kühlschrank und lass dich von dem inspirieren, was so ein Peter Milne gemacht hat, was Christen gemacht hat, was die Frauen gemacht haben. Sie haben einen Schritt gemacht über ihre Grenzen raus. Ich habe drei Körbli und ich lasse die einfach zirkulieren, lasse die also bis hinten durchgehen. Du darfst auch zwei nehmen, ausnahmsweise. Ich schaue nicht hin. Kannst du mehr nehmen, es hat genug. So als Gedanke, ich möchte einen Schritt machen, einen Schritt auch auf jemanden zu unter uns, einen Gast, und ihnen etwas schenken. Viele trinken ja Kaffee, weil er soll Kraft geben und einem soll wach behalten. Das ist eigentlich so der Gedanke, was gibt denn uns Kraft? Was hat den Frauen die Kraft gegeben? Und das Erste, was ihnen Kraft gegeben ist, sie haben eine Verheißung bekommen. Und die Verheißung hat so gelautet, der Engel und Jesus sagen beide zu den Frauen, ihr werdet mich sehen. Ihr werdet Jesus sehen. Über den ersten Schrecken weiß ich gar nicht, ob die Frauen verstanden haben, was der Engel ihnen gesagt hat. Und darum hat es vielleicht zweimal gebraucht, dass zuerst der Engel und dann Jesus das gesprochen hat. Ihr werdet Jesus sehen. Ihr werdet Gott begegnen in eurem Leben. Und der entscheidende Punkt ist der, geht und ihr werdet ihn erleben. Und das finde ich eine spannende Reihenfolge. Im Normalfall hätte ich gedacht, müsste es doch umgekehrt sein. Zuerst, ihr werdet ihn sehen und dann geht. Aber beide, sowohl Jesus als auch der Engel, drehen die Reihenfolge um. Sie sagen, geht zuerst einmal und ihr werdet erleben, dass ihr werdet Jesus sehen, dass Gott euch wird begegnen. Das ist ein Grundgedanke, der mit dem Sendungsbefehl in der Bibel zusammenhängt. Gott gibt seine Gegenwart und Verheißung nie im Voraus, sondern immer im Während. Er gibt sie immer erst auf Bedarf und nicht auf Vorrat. Er schickt dich zuerst einmal einen Schritt, wo du musst im Glauben ihn noch nicht gesehen machen und dann wirst du plötzlich eine Begegnung mit Gott haben. Also das Sinnbild für das ist die Geschichte vom Durchzug vom Volk Israel durch den Jordan. Sie stehen in Transjordanien, sie sehen das Land, wo sie sollen bekommen, das Land Israel. Und sie stehen da im Frühling, Hochwasser am Jordan. Wir hätten müssen 30 Kilometer aufwärts gehen, um überhaupt eine Furt zu finden. Und Gott sagt, nein, geht da durch. Und dann sagt Gott etwas ganz Spannendes. Die Priester sollen vorausgehen und sie sollen mit der Bundeslade in Jordan einstehen. Weißt du, der Stab von Mose, mit dem der Mose Wunder gemacht hat, der war weg gewesen. Sie hatten nichts gehabt, wo sie einfach können sagen, so jetzt, oder wir holen irgendein Kleidungsstück, werfen in den Jordan und dann spaltet er sich. Sondern Gott sagt, macht eure Füße nass. Und die Priester stehen in Jordan ein, sie bekommen nasse Füße und in dem Moment teilt sich der Jordan. Gott verspricht seine Gegenwart dem, der geht, und nicht dem, der wartet. Er geht es nicht auf Vorrat, sondern nach Bedarf. Und es ist das, Gott möchte dir begegnen. Er möchte sich dir zeigen. Er möchte dich ansprechen. Und das ist die Verheißung, die er gibt. Und ich möchte dir Mut machen, wage einen Schritt mit Gott. Wage einen Schritt mit Gott im Blick auf dein Gebetsleben. Wage einen Schritt mit Gott im Blick auf deine Finanzen. Wage einen Schritt mit Gott im Blick auf die Gemeinde. Wage wieder einen Schritt mit Gott im Blick auf eine Beziehung. Wage mal einen mutigen Schritt mit Gott. Manchmal denke ich, wir sind so wenig radioaktiv. Weißt du, was Radioaktivität ist? Es ist immer die Folge von etwas, was man gespaltet hat. Dass man mal etwas zerbricht, etwas wegwirft. Dass man mal nicht nur eine Oberflächenbehandlung macht, sondern ins Herz von der Sache greift. Und mal ganze Sache gibt. Das ist Radioaktivität. Verheißung ist genau die, mach einen Schritt und Gott wird dir begegnen. Und weißt, vielleicht denkst du, woher bekomme ich dir den Mut dazu, wirklich mal einen Schritt zu machen? Woher überhaupt die Kraft? Das ist schon so viel mal nicht gegangen. Es hat nie funktioniert. Und da sind mir die Frauen am Ostermorgen das Vorbild geworden. Was meinst du, wie viel Überzeugungskraft, wie viel Mut hat es für sie gebraucht, zu gehen und zu erzählen, Jesus ist auferstanden? Es hat sie alles gekostet. In der damaligen Kultur, nicht nur bei den Juden, sondern auch bei den Griechen, haben Zeugenaussagen von Frauen nicht gegolten. Das heisst, eine Frau konnte einen Mord sehen, sogar eine ganze Gruppe von Frauen konnte einen Mord beobachten und sie wäre im Zeugenstand nicht für glaubwürdig erachtet worden. Sie hätte es können bezeugen, es hätte nichts gebracht. Eine Zeugenaussage von einer Frau hat nichts gegolten. Mit was haben die Frauen müssen rechnen, wenn sie jetzt hier zu den Anhängern von Jesus gehen? Sie nur können damit rechnen, dass sie ausgelacht werden. Lukas 24, Vers 11 sagt genau das. Die Anhänger von Jesus haben es gehört und sie haben es als lächerliches Gespött erachtet, was sie da gehört haben. Die Frauen sind abgewiesen worden mit dieser Botschaft. Und trotzdem haben sie haben etwas müssen verkündigen, wo die Juden nicht daran geglaubt haben, dass es irgendwann in der Mitte von der Zeit passiert, dass ein Mensch aufersteht und in einer ganz neuen Art von Leben lebt. Das haben die Juden nie erwartet in der Mitte von der Zeit. Das haben sie immer gesagt, das kommt ganz am Ende von der Weltgeschichte. Und nie nur bei einer Person. Genau das sollen die Frauen erzählen. Die Griechen haben eh gedacht, das mit dieser Auferstehung ist ein reiner Quatsch. Es geht darum, dass unser Geist erlöst wird, aber nicht unser Körper. Sie haben etwas erzählt, wo alle für Spott und lächerlich gehalten haben. Und sie sind von dem überzeugt worden. Sie haben eine Verheißung bekommen, ihr werdet Jesus sehen. Er ist auferstanden. Das ist das, was sie angetrieben hat als erstes. Und als zweites, sie haben die Kraft von dieser Verheißung erlebt. Die Frauen sind losgelaufen und plötzlich erscheint ihnen Jesus. Und was machen die drei Frauen? Sie machen das, was in der Bibel immer passiert, wenn die Menschen der Herrlichkeit von Gott begegnet sind. Sie sind darauf zugegangen, sie sind auf die Knie gefallen und haben ihn angebetet. Es war Ausdruck von der Faszination, von der Begeisterung, von der Liebe zu Gott. Wir sehen das in der ganzen Bibel, dass wenn Gott Menschen begegnet ist in seiner Herrlichkeit, sich gezeigt hat, dass genau das passiert ist. Der Mose, als er Gott nur von hinten gesehen hat, war er überwältigt gewesen. Die Jesaja, der hatte eine Vision von Gott gehabt. Und das hat ihn so, nur ein Traum, das hat ihn so bewegt, dass er gerade umgefallen ist. Der Hesekiel hat nur einen Abglanz gesehen von der Herrlichkeit von Gott, also nur wie durch einen Spiegel, einen Rückspiegel. Und er ist zu Boden gegangen. Der Daniel, der hat in einem Traum nur den Klang, nicht einmal das Wort, sondern nur den Klang von der Stimme von Gott gehört und ist ohnmächtig geworden. Und Johannes, wo ihm in Offenbarung 1 Jesus begegnet, da fällt er wie tot zu Boden. Die sind etwas hat sie berührt vom Himmel. Die Herrlichkeit von Gott. Das ist ein Phänomen, wo es nicht nur in der Bibel gibt, wo vielleicht nicht immer passiert, aber wo Gott verheißen hat, denen, die einen Schritt machen. Es ist das, wo du darauf geschaffen worden bist, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Das ist der grundgenetische Code von deinem Leben. Dass du Gott darfst sehen. Innerlich darfst du sehen oder äußerlich darfst du sehen. Dass Jesus dir begegnet. Das ist der katalytische Faktor von deinem Leben. Das, was dich wird bewegen. Ich war kürzlich in einer Gemeinde und wir haben vor dem Gottesdienst zusammen gebetet. Und das war ein Moment, wo ich das erlebt habe. Indirekt, nicht direkt. Und zwar hat es eine Person gehabt, die in einem Gebet auf den Knien gewesen, und die hat nur für die Gegenwart von Jesus gedankt. Mich hat das so fasziniert, also es war nicht meine Erfahrung gewesen, aber das Gebet, ich konnte gar nicht mehr beten, ich war so im Büchermuseum gewesen. Die in ganz einfachen, simplen, monotonen Worten nur gedankt, dass Jesus da ist. Sie hat gesagt, danke Jesus für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke mir vor dir. Mich hat das bewegt, das zu hören. Jesus ist jetzt da. Es ist das, was die Frauen erlebt haben. Sie haben Jesus gesehen. Es ist das, was so viele Bibelpersonen erlebt haben. Es gibt ein kleines Büchlein, das heißt das eingetauschte Leben. Dort werden 22 Personen in der Kirchengeschichte bis heute beschrieben. So Hudson Taylor, Jakob Vetter, der Moody, wo nebst ihrer Bekehrung, also nebst dem, dass sie ihr Leben Gott gegeben haben, einen Moment in ihrem Leben erlebt haben, wo sie Zulage bekommen haben, wie sie sie vorher noch nie bekommen haben in ihrem Glaubensleben. Wo sie plötzlich die Begegnung erlebt haben. Der Moody, wo er das erfahren hat, da ist er in ein Haus geflüchtet und hat Gott gebeten, dass Gott möchte mit dem Zufluss aufhören, sonst würde er aufgrund von Glück und Freude sterben. Es ist das, es ist nicht etwas Außergewöhnliches. Es ist das, was wir in der Bibel finden. Es ist das, was wir in der Kirchengeschichte finden. Es ist das, was wir erleben dürfen. Dass Gott uns plötzlich möchte begegnen. Dass wir erfahren, er ist das höchste Hohe. Er ist das beste Gute. Er ist das schönste Schöne. Er ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Das, wo ich daraufhin geschaffen worden bin. Das soll uns motivieren und antreiben. Es ist das, was das erste Gebot sagt. Du sollst in einer anderen Übersetzung. Du sollst dich von nichts anderem antreiben lassen als von Gott. Nicht von der Bibel, sondern von dem Gott, der in der Bibel ist. Nicht von einer Predigt, sondern von dem Gott, der predigt wird. Nicht von irgendeiner Theologie, sondern vom Inhalt dieser Theologie, von Gott selber. Das ist meine Sehnsucht, dem Gott zu begegnen. Vielleicht sagst du, ich warte Jahre und Jahre. Und wo kommt endlich der Gott? Wo zeigt er sich? Der Mose hat das 80 Jahre lang gedacht. Da ist ihm Gott begegnet. Ich weiss, es gibt Vorbereitungszeiten von Gott. Aber mach einen Schritt und geh weiter. Der Gott wird sich dir zeigen. Er hat es verheißen. Wir brauchen so Meilensteine in unserem Leben, wo wir sehen, da ist Gott uns begegnet. Es braucht einen Moment, wo wir uns daran erinnern können. In unserer Freundschaft, meine Frau und ich, wir haben uns so verschiedene Meilensteine gesetzt. Wir haben an Orten haben wir uns Liebesbriefe geschrieben und die vergraben, dass wir sie dann einiges Mal, wenn wir sie verlobt sind, können ausgraben. Haben wir dann auch gemacht, aber die Briefe sind von der Füchse gegessen worden. Wir haben so besondere Orte gesucht, wo wir so als Meilenstein gesetzt haben. Und ich habe festgestellt, weißt du, was Personen in der Bibel gemacht haben? Wieso bauen die so viele Altäre, Steinmal im Alten Testament? Der Jakob schläft auf einem Stein und hat eine Vision von Gott. Am nächsten Tag stellt er den Stein auf und sagt, da ist mir Gott begegnet. Der Abraham, wo er die erste Begegnung mit Gott hatte, 1. Mose 12, Vers 7 heisst, er ist hingegangen und hat Gott ein Steinmal gebaut. Der Gideon, Richter 6, hat einen Kampf gehabt, Gott gesehen und erlebt. Was hat er gemacht? Er hat einen Steinhaufen aufgerichtet und gesagt, das ist unser Gott. Weißt du, wieso sie das gemacht haben? Sie haben das gemacht, damit sie immer wieder mal dorthin gehen können. Und können als Symbol die Steine sehen und sagen, der Jesus, der große Gott, der ist mir erschienen. Der hat etwas bewegt. Das ist der Grund gewesen. Und weißt, ich frage mich so oft, ist auch der Petrus wieder mal an die Stelle im See Genezareth gerudert, wo er auf dem Wasser laufen konnte? Ist auch der Zachäus mit seinen Enkelkindern auf den Feigenbaum geklettert, von dem er das erste Mal Jesus gesehen hat? Ist der Lazarus vielleicht an das Grab zurückgegangen, wo er 4 Tage beerdigt war? Er ist auf die Knie gegangen und hat dem Jesus gedankt. Ist der Mose vielleicht, wo er in der Wüste dann wieder war und am Ort vorbeigekommen ist, wo ihm Gott begegnet ist, er ist rechts zum brennenden Dornbusch gegangen, hat er gesucht, hat dort nochmal seine Sandalen abgezogen und ist nochmal auf die Knie gegangen vor dem Gott. Ist der Paulus vielleicht wieder zum Meilenstein gegangen auf der Straße nach Damaskus, wo ihm plötzlich Jesus wie im Blitz begegnet ist und ihm vom Ross gehauen hat und hat dem grossen Gott Danke gesagt? Ich frage mich manchmal, sind die Frauen nicht vielleicht ab und zu wieder, wenn sie nach Jerusalem gegangen sind, wieder in den Garten gegangen und sind auf die Knie gegangen an dem Ort, wo Jesus ihnen begegnet ist. Was sind deine Orte in deinem Leben, wo du könntest hingehen und sagen, da ist mir Gott begegnet? Vielleicht machst du das. Du gehst auf Zürich, an den Ort, wo du dein Leben Jesus gegeben hast und sagst ihm Danke. Auch wenn das Zelt von der Zeltmission vielleicht dort nicht mehr steht. Vielleicht gehst du in Räume, wo du bist als Kind, wo du dich bekehrt hast. Das sind Meilensteine. Das ist nicht einfach etwas Nebensächliches, das Körperliche, das Physische. Das ist das, was unser Herz berührt. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du vorher schaust, wo du noch keinen Meilenstein siehst, dass du bittest, Gott, gib mir wieder so einen Moment, wo ich dann einen Meilenstein aufrichten darf. Und darf sagen, da ist mir Gott begegnet. Das brauchen wir zuerst, bevor wir anderen erzählen können. Wir brauchen das, Gott ist mir begegnet. Ich möchte dir Mut machen, die Verheißung die gilt nicht nur der Frauen, du wirst Jesus sehen. Die Verheißung gilt dir. Und geh vielleicht zurück in dein Leben, wo du das erlebt hast. Und sagst, wie ich es dort erlebt habe, so werde ich es wieder erleben in Zukunft. Gott möchte dir begegnen. Das ist der grundgenetische Code von unserem Leben. Wir sind geschaffen worden, dass wir ihn sehen dürfen. Und das ist Ostern. Das ist das, wo die Sonne von unserem Herz aufgeht. O grosser Gott, Jesus, ich danke dir, dass du uns willst begegnen. Dass du uns nicht willst nur zeigen im Kopf, sondern dass du uns willst erfahren lassen. Von ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit all unseren Sinn. Du bist da. Wir sind vor dir. Du bist unter uns. Und ich möchte dich bitten, dass, wenn ich das schon lange nicht mehr erlebt habe in meinem Leben, dass du mir das gibst. Ein Moment, wo ich merke, jetzt ist der Himmel aufgegangen. das ist ein Meilenstein von meinem Leben. Dort gehe ich immer wieder zurück. Und erinnere mich, da hat mich Gott berührt, ist er mir begegnet, da ist er mir erschienen, da hat er ein Wunder gemacht. Und ich danke dir, es passt phänomenal das Zeugnis von der Ruth. Sie kommt zurück aus Afrika, kommt an eine suchte Wohnung und ohne einen Finger zu krümmen, gibst du, was sie gewünscht hat. Das sind so Meilensteine und ich bitte dich, dass wir das erleben dürfen. Jesus Christus, du hast es verheißen und die Verheißung gilt mir, gilt uns. Ich bitte dich, dass sie du erfüllen tust. Amen.